Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Aus der
unfreiwilligen,
aus der unfreiwilligen Sommerpause. Aber ja, lang nicht gesehen und doch wiedererkannt. Wir sind's wieder, Tanja und Rick. Fast 3 Wochen musstet ihr jetzt leider auf den Podcast warten. Wir können uns nur zutiefst entschuldigen. Wir hatten das erste Mal seit über 200 Folgen einen technischen Fuck-up, also so einen richtigen. Und konnten deswegen, also wir hatten schon eine Folge aufgenommen, die konnten wir allerdings nicht veröffentlichen.
Ja, es geht auf meine Kappe sozusagen, aber gefühlt lag es außerhalb meiner Kontrolle, weil ich habe mir ein neues SD-Kartenlesegerät gekauft. Und irgendwie war beim Rüberziehen der Datei, hat sich auf einmal das disconnected. Ich glaube, es war vielleicht nicht die beste Amazon-Qualität. Und dabei ist die Datei kaputt gegangen und auch so kaputt gegangen, dass Fabi da nichts mehr drehen konnte, ich sowieso nicht. Und dann waren am Ende von der 1:10 noch 11 Sekunden übrig. Und die waren als, so ein bisschen, als wäre ich so ein Hamster auf Speed. Naja, und deine File wäre noch verfügbar gewesen, aber die macht halt auch wenig Sinn, wenn dazwischen die Sprechpausen sind, in denen ich eigentlich meinen geistigen Ergüssen fröne. Und ja, es tut mir sehr leid. Ich finde es natürlich auch schade, weil ich fand, die letzte Folge war sehr angenehm. Und
fand ich auch.
Wir versuchen das jetzt zu reproduzieren, aber es fühlt sich auch komisch an. Und ich glaube auch, wir können ein paar Sachen, die wir letztes Mal besprochen haben, direkt skippen, weil die Vuelta ist jetzt mittlerweile so lange her, dass es sich nicht mehr lohnt.
Genau, wir haben in der letzten Folge richtig viel über die Vuelta geredet. Ich war bei den Hamburg Cycle Classics. Wir haben, glaube ich, so eine kleine Vorbereitung oder eine Preview gemacht auf die EM. Schon ein bisschen auch über die WM geredet. Mittlerweile ist die EM schon wieder Geschichte.
Und die WM, das heißt, steht direkt vor der Tür. Also ich meine, ja.
Genau. Haben wir sonst noch irgendwas groß besprochen?
Boah, wir haben auf jeden Fall, über Wout Sturz noch gesprochen. Wir haben über die Romandie gesprochen und das seltsame Sprintfinish von Vollering und Kopecky. Wir haben gesprochen über die Gravel-DM, glaube ich. Kann das sein?
Nee, da haben wir nicht drüber gesprochen.
Ich hatte es auf jeden Fall auf meinem, doch haben wir gesprochen, weil es steht auf meinen, ich habe zum Glück meine Notizen nicht gelöscht und da steht Vuelta, Wout raus für die Saison, Romandie, was ist los bei SD-Works, Ardèche, Cycle Classics, Gravel DM, EM und WM vor der Tür. Das waren meine Notizen letztes Mal und ich glaube, wir haben auch alles von den Notizen abgehakt und noch viel mehr. Aber jetzt können wir uns, glaube ich, direkt auf die WM fokussieren im Rückblick und die WM, die übermorgen startet. Richtig?
Ja, wir versuchen auf jeden Fall alles bestmöglich irgendwie nochmal vielleicht ein bisschen in einer Kurzform drüber zu sprechen. Aber Tanja, ich muss sagen, ich habe richtig, richtig gute Laune. Ich bin ja gerade wieder in Hamburg auf dem Hausboot. Ich mache eine kleine Workation und einmal habe ich eine richtig gute Laune, weil ähnlich wie Stefan Raab, der jetzt ein riesen Comeback gefeiert gerade, plane ich so einiges fürs nächste Jahr. Und also ich werde auch genauso ein Comeback werden.
Ich wollte gerade sagen,
ohne je weg gewesen zu sein.
Der Größenwahnsinn von Rick Zabel.
Ohne jemals weg gewesen zu sein, feiere ich trotzdem ein Comeback. Nee, aber ich feiere das sehr, dass Stefan Raab zurück ist. Und plane halt auch gerade, also ich habe mir halt, in dem Prozess habe ich mir halt überlegt, okay, krass, wie viel Vorbereitung da wohl reingeflossen ist und wie viel Gedanken, weil wir genau auch in so einer Phase gerade sind, dass wir noch nicht drüber reden dürfen, aber voll viel vorbereiten fürs nächste Jahr. Und ich habe unmittelbar vor der Aufnahme ist mein Highlight der Woche passiert. Das war extrem witzig. Kennst du das Spiel What Are the Odds?
Nein.
Das ist ein richtig witziges, cooles Spiel. Ich kann es auch noch nicht lange, aber man spielt What Are the Odds, heißt das. Also wie stehen die Chancen auf Deutsch übersetzt? Und je nachdem, wie schlimm, also ich sag, hey, what are the odds, dass du Folgendes tust? Und also ich stelle dir eine Aufgabe. Und wenn du sagst, ah, ist nicht schlimm, dann ist die Chance natürlich hoch. Dann sagst du als Beispiel 3. Wenn es irgendwas ist, was
wie ist denn die Skala?
Nee, ja, bis 100 hoch. Also wenn jetzt, ich sag mal, Wenn ich jetzt sagen würde, what are the odds, dass du ein Nacktbild auf Instagram postest, dann würdest du wahrscheinlich sagen 1000 oder 1 Million oder 100, was auch immer. Und
das heißt, je höher, desto unwahrscheinlicher.
Okay. Genau. Und das Spiel läuft einfach darauf hinaus, dass man dann von 3 runterzählt und dann sagen wir beide gleichzeitig eine Zahl in der Skala. Und je nachdem, also, und wenn ich dann dieselbe Zahl wie du sagen würde, dann musst du es machen. Das ist das Prinzip des Spiels und ja, dementsprechend halt sozusagen Dinge, die nicht so schlimm sind, dann sagst du halt 3 oder 10, dass die Skala nicht so hoch ist, dass zumindest einigermaßen eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass es vielleicht klappen könnte. Und wenn es irgendwas ist, was man natürlich gar nicht machen will, dann sagst du halt eine relativ hohe Zahl.
Das heißt, wir sehen
einmal, um das Spiel
wir
zu
sehen
erklären.
Bald Nacktbilder von Norbert auf Instagram.
Nein, und ich habe gerade mit Norbert, mit dem ich hier das Ganze plane. Und Tibor war auch noch am Anfang der Woche da. Auf jeden Fall, aber jetzt gerade bin ich nur noch zu zweit mit Norbert. Und wir sind halt immer hier hinten im Musikstudio und wir schauen immer raus und hier sind ja Gezeiten, also es kommt Ebbe und Flut in diesem Boot. Und wir, also man muss sich vorstellen, wenn halt Ebbe ist, dann sind so ganz große, es sieht aus wie Sandbänke, aber es ist alles voller Schlick. Und die Tiere, so leichte Tiere wie Möwen oder Enten sitzen auch da drauf. Aber es sieht so aus, als ob man darauf gehen kann. Ich habe aber schon ganz oft gehört, auf gar keinen Fall da reingehen, weil man so wirklich so wie in so einem Schlammloch bis zur Hüfte oder sogar bis zur Brust versinkt da drin und dann kommt man ganz, ganz schwer raus und wenn dann die Flut wieder kommt, dann hat man halt ein Problem, dass man da trinken könnte. Da muss man halt durch die Wasserschutzpolizei anrufen, dass die einen schnell rettet. Und wir sind jetzt seit 3, 4 Tagen hier und wir sind aber so, nee, man kann schon darauf gehen, das sieht so aus, als ob man darauf gehen könnte. Also es ist ja irgendwie Quatsch. Und auf jeden Fall haben wir gerade What Are The Odds gespielt. Ich habe zu Norbert gesagt, what are the odds, dass du in den Schlick springst vom Boot aus und wir machen halt ein Seil dran, dass du auch wieder rauskommen kannst und so. Und er hat gesagt 5, was halt natürlich nicht so hoch ist. Und man muss dazu sagen, ich spiele das schon sehr oft mit vielen Leuten, aber ich habe noch nie richtig gelegen. Ich habe noch nie ein einziges Mal das erraten, was der andere gesagt hat. Also es kam noch nie zum Ernstfall, dass wir spielen mussten. Und jetzt gerade war das allererste Mal. Wir haben gesagt, what are the odds? 3, 2, 1. Und wir sagen beide gleichzeitig 3. Mein Gehirn ist komplett explodiert. Ich war so, okay, er muss es machen, wie geil. Er hat es erstmal gar nicht gecheckt. Er war so, muss ich jetzt machen? Ich so, ja, ich habe ja die Zahl erraten. Long story short, wir haben ein Seil geholt und er hat so 2, 3 Mal angetestet. Und er war sehr selbstbewusst, dass es kein Problem ist, das zu machen. Und dann war er am Ende, nachdem der Fuß so kurz drin war und es sich so ganz kalt und eklig angefühlt hat und halt wirklich gar nichts wie Boden ist, also du sackst wirklich sofort einfach ein, weil er so, Digga, wenn ich da reinspringe, sterbe ich halt, also lass mal nicht machen. Und wir haben uns dann auch für die vernünftige Variante entschieden, dass wir es nicht machen, weil also alleine der matschige Fuß und matschige Wade hat mir schon gereicht, um mich komplett kaputt zu lachen. Auf jeden Fall war das mein Erfolgserlebnis. Ich habe das erste Mal What Are The Odds richtig gehabt und ja, aber zur Entwarnung, wir sind nicht in den Schlick gegangen. Ich glaube, das ist wirklich lebensgefährlich. Nichtsdestotrotz, super geile Zeit hier auf dem Hausboot. Ich kann das nochmal sagen.
Es war eine sehr lange Geschichte für eine sehr unspektakuläres Ende eigentlich. Also eigentlich ist nichts passiert, außer dass du eine Zahl richtig geraten hast.
ich sag mal so, muss man dabei gewesen sein. Muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein.
Ich befürchte es auch, ja.
Aber ich wollte nur noch einmal sagen, wir haben das Hausboot ja jetzt seit Juni und ich fühle mich so derbe wohl hier drauf, wenn ich immer mal so 3, 4 Tage hier bin. Wenn ihr da draußen irgendein Projekt habt, das ihr ausarbeiten müsst, wenn ihr, weiß ich nicht, ein Buch schreibt oder einen Rückzugsort sucht, was auch immer, das ist so ein krasser Ort, um runterzukommen und gerade hier im Musikstudio, wenn du einfach so gefühlt in der Elbe sitzt, es ist so toll. Ich wollte es einfach nur kurz erwähnen, weil diese Workation, die wir machen, wir waren derbe produktiv und deswegen habe ich gute Laune.
Das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit von Raab und dir. Self-Promotion ist immer vorne mit dabei.
Auf jeden Fall. Man muss ja immer, man muss ja auch immer so ein bisschen das, was man hat, mal anbieten. Ich habe letztens von Chiago ein Interview gesehen, der hat auch gesagt, wenn du dir so viel Mühe gibst bei deinen Projekten und du steckst Fleiß rein und Energie, und dann promotest du es nicht am Ende, dann bist du und du machst nur eine Story oder so. Ja gut, dann kannst du auch nicht davon ausgehen, dass es durch die Decke geht. Von daher finde ich das auch mal okay, ein bisschen Selbstwerbung zu machen.
Ja, voll. Und wir haben letzte Woche eigentlich auch darüber gesprochen, dass wir uns direkt am Vortag gesehen hatten, weil wir zusammen ein Fotoshoot mit Ryzen gemacht haben. im Nassen und Kalten. Und tatsächlich haben wir weil diese Woche ist ja auch wieder schön warm. Diese Woche hätten wir auch wieder eigentlich angenehm abends bei lauer Sonne und trockenen Straßen filmen und fotografieren können. Aber nein, wir haben uns die letzte Woche ausgesucht und es war nass und es war kalt und wir haben gefroren.
Ja, und die Story ist auf jeden Fall wert, nochmal reproduziert zu werden, nochmal drüber zu sprechen. Also wir haben die Here to Shine-Kampagne gedreht und der ganze Gedanke, der ganze Spin dahinter ist, dass Wisen jetzt zum Herbst eine Kampagne rausbringt, oder was heißt Kampagne, Klamotten rausbringt, wo reflektierende Elemente in den Klamotten verarbeitet sind. Dementsprechend, wenn du angestrahlt wirst von einem Licht oder von einem Autoscheinwerfer, dann sieht man dich besser, was natürlich Sinn macht. Herbst, Winter kommt, die Sonne geht wieder früher unter. Wenn man trotzdem noch gerne draußen Fahrrad fährt, macht es Sinn, diese Sachen zu tragen, weil man einfach aus Sicherheitsgründen besser gesehen wird. Dafür haben Tanja und ich uns getroffen mit dem Content-Team von Wisen, um diese Kollektion zu shooten. Es ging los mit Studioarbeiten. Also wir haben eine Rolle eingespannt in dem Studio und mussten da erstmal, ja, ich eine Stunde, du eine Stunde eigentlich geplant, was aufnehmen. Und wahrscheinlich zur Verwunderung vieler war ich der Professionelle. Ich war 10, 15 Minuten vor meiner Zeit da. Wir haben richtig was weggeshootet. Ich habe echt den Maßstab hochgelegt für dich. Du kamst ein bisschen zu spät.
Ja, und dazu muss ich aber hier anmerken, ich kam halt direkt von der Arbeit. Aber weil Rick Zabel keinen geregelten Arbeitszeiten nachgeht, kann er natürlich auch unter der Woche, wenn man um 15.30 Uhr anfängt, pünktlich sein, sogar überpünktlich. Aber für alle Leute, die halt einen normalen Job haben, ist 15.30 Uhr ein schwer einzuhaltender Termin. Und das habe ich auch vorab kommuniziert.
Tanja, es kann aber eben nicht nur Ärztinnen und Ärzte geben und Handwerker und systemrelevante Berufe. Es muss auch immer noch die Entertainer da draußen geben. Es muss auch noch die kreativen Köpfe geben, ja? Und deswegen finde ich es eine Frechheit, dass ich hier schon wieder so in so einem Licht von dir dargestellt werde.
Ich habe ja kein Licht auf dich geworfen, ich habe mich nur verteidigt.
Naja, auf jeden Fall kam Tanja zu spät, da sind wir stehen geblieben. Und dann hat sie ihr Rad auf die Rolle eingespannt, hat ungefähr 3 Pedalumdrehungen gemacht, hochgeschaltet. Und was war passiert?
Die Kette hatte sich formschön zwischen dem Schwungrad des Wahoo Kickers und dem Ritzel verklemmt. Und zwar nicht nur verklemmt, sondern das war bombenfest.
So richtig
verklemmt.
Das war
bombenfest einfach.
So verklemmt. So richtig verklemmt.
Aber zum Glück hatten wir den besten Mechaniker in Town, Rick Zabel, der dann gesagt hat, ich zieh das raus.
Geht mal zur Seite, ich mach das. Dann habe ich einen Lappen in die Hand genommen, habe die Kette in die Hand genommen, habe mal richtig dran gerubbt mit der ganzen Kraft, die ich hatte. Da hat sich nichts bewegt und dann habe ich gesagt, tja, Leute, ich hab's probiert, das war's.
Ja, und Leon war der Held der Stunde. Ich habe dann gefragt, ob sie eine Kettenpeitsche haben und so einen Ritzelabzieher, dass wir einfach das Ritzel von der Rolle runter machen und damit die Kette befreien. Das hat er auch im Radladen um die Ecke gemacht und dann war es sehr schnell gelöst. Nichtsdestotrotz, weil wir ja auch aufs Licht und damit auch aufs Timing angewiesen waren, war dann eigentlich das Studio-Shooting beendet, bevor wir überhaupt anfangen konnten, weil wir ins Bergische fahren wollten, um dort eben Bilder mit den entsprechenden Lichtverhältnissen zu machen. Und dann kam eigentlich das wirklich Schöne daran, weil dann kamen wir im Bergischen an und dann sagt Leon, es ist viel zu hell, wir müssen noch eine Stunde warten.
dann sind wir erstmal einen Döner essen gegangen. Oder wir wollten einfach irgendwas essen, aber es hatte im tiefen Bergischen Land in Odenthal nur noch ein Dönerladen so richtig offen. Da haben wir uns dann niedergelassen und Abendbrot verzehrt, was wir beiden kurze Zeit später bereut haben, weil so ein Döner kurz vor so einem Shooting zu essen, der so richtig schwer im Magen liegt, war jetzt vielleicht auch nicht das Allerschlauste. Naja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hattest, es war ja wirklich eigentlich ein sehr, sehr schöner und guter Sommer, wie ich finde. Und jetzt auch diese Woche ist es wieder von den Temperaturen deutlich angenehmer. Nur wir haben uns sozusagen den ersten richtig herbstlichen, nassen Tag in Köln letzte Woche rausgesucht, um diese Kampagne zu shooten. Man muss halt sagen, zur Kampagne passt es an sich, das Wetter.
Ja.
ist ja eher für den Herbst und Winter. Aber wir haben uns schon richtig den Arsch abgefroren.
Ja, so kann man es sagen. Aber wir hatten, würde ich sagen, für einen Mittwochabend trotzdem eine ganz gute Zeit.
Wir hatten sehr viel Spaß und man muss auch sagen, das Content-Team von Reisen hat abgeliefert, weil wir haben, glaube ich, nur eine Stunde oder eineinhalb gedreht und hatten dann alles im Kasten. Also es war für uns sehr, sehr erträglich. Liebe Grüße da nochmal an Leon, Marie und Lukas, die das umgesetzt haben. Maria, sorry. Ey, so, oh, sowas darf nicht passieren. Sowas darf nicht
unangenehm.
Passieren.
Unangenehm.
Unangenehm einfach. Leon, Maria und Lukas, vielen Dank. Also kommt irgendwann bald.
Zeitnah, ja. Also eigentlich sollte es jetzt diese Woche irgendwann kommen, ne? Aber vielleicht wird es noch Wochenende.
Okay.
Pünktlich zur WM vielleicht.
Guck mal. Pünktlich zur WM. Und bevor wir über die WM reden, lass uns doch dann Wise and Shooting Haken hinter über die Vuelta in einer ganz Kurzform reden. Die ist ja jetzt auch schon wieder gefühlt ewig vorbei. Du hast in der letzten Folge, die erschienen ist, noch ja, die Vuelta richtig gepusht, dass ja richtig Spannung drin war durch diese Konstellation mit Ben O'Connor und Primoz Roglic. Aber du hast dann selber zugegeben, die Situation war relativ schnell auch die Spannung raus, weil klar war, dass Roglic deutlich stärker war am Ende. Um es zusammenzufassen, wir haben Florian Lipowitz sehr, sehr gelobt und haben gesagt, Roglic am Ende verdient gewonnen. O'Connor auch sehr über seinen Verhältnissen gefahren.
Und wir sind gespannt, was er nächstes Jahr macht, wenn er erst zum ersten Mal in einem englischsprachigen Team unterwegs ist. Und vielleicht ein besseres Gefühl hat, wenn er beim Rennen ist und vorm Rennen auf die Etappen eingestellt wird. Das macht ja, glaube ich, manchmal auch schon einen riesigen Unterschied, wie das Wohlfühlen im Team ist. Und wir haben aber auch darüber gesprochen, was eigentlich, also so ein bisschen eine Grundsatzfrage, was ist eigentlich spannender, eine Tour de France oder ein Giro, wo man weiß, Pogacar gewinnt das Ding problemlos, wie beim Giro, oder ein Zweikampf wie Pogacar-Vingegaard oder eine Vuelta, wo es irgendwie relativ viele Protagonisten gibt, die vorne mitspielen, wo es immer wieder unterschiedliche Ausreißergruppen gibt, wo sich Leute im GC nach vorne bewegen und in die Top Ten einsteigen. Und da haben wir so ein bisschen die Grundsatzfrage gehabt, was ist eigentlich für den Zuschauer das spannendere Format?
Und wir haben uns auch darauf geeinigt gehabt, dass es interessant war, dass Leute, die bei der Tour eher in die Ausreißergruppe gegangen sind, so wie ein Enric Mas, wie ein Carapaz, die versucht haben, eher da eine Etappe zu gewinnen, dass das halt die GC-Contender bei der Vuelta waren. Genau, Roglic am Ende, wo ich gesagt habe, für mich war es ein Favoritensieg und es wäre ehrlicherweise, ja nicht eine Schmach, aber es wäre eine Überraschung gewesen, wenn er nicht gewonnen hätte, weil er war so der einzige richtig große GC-Fahrer für mich da am Start in der heutigen Zeit. Und hat ja auch den Favoritensieg dann gefeiert. Wir haben auch darüber geredet, dass das wahrscheinlich so ein bisschen die Saison gerettet hat für das Team Red Bull Bora Hansgrohe, weil für die lief es ja noch nicht so gut seit dem Red Bull-Einstieg. Das ist ja jetzt ein bisschen anders. Mit einem Grand Tour-Sieg sieht das anders aus. Und haben halt gesagt, es war irgendwie schon spannend. O'Connor hat sich sehr, sehr gut geschlagen, hat das Rennen ja lange sehr spannend gemacht. Aber ja, irgendwie so, wenn Vingegaard oder so am Start gewesen wäre, hätte es mich schon noch mehr interessiert, muss ich sagen.
Ja, und man muss aber auch wieder sagen, eine weitere Grand Tour, die so ein bisschen, also es ist immer übertrieben gesagt, wenn man irgendwie an den zweiten Platz bei der Tour denkt, aber trotzdem wieder so ein bisschen eine Nullnummer für Jumbo, nicht Jumbo, Visma Lisebike. Natürlich trotzdem mit Wout, erstmal sah es so aus, wir nehmen Jersey mit nach Hause oder mehr, wir nehmen Etappensiege mit nach Hause. Dann natürlich aber trotzdem extrem bitter mit dem Sturz und dem Ausscheiden. Und damit halt irgendwie, ja wie gesagt, nichts, was dabei rumkommt. Ich glaube, Sepp Kuss auf Platz 17 oder sowas im GC, weiß ich nicht mehr genau. Und jetzt, dann können wir eigentlich die Vuelta auch schon abschließen und vielleicht zum aktuellen Geschehen umsatteln. Ganz also meiner Meinung nach, irgendwie schönes Video und emotionales Video, aber gleichzeitig auch sehr weird. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Bei Visma Lisebike im Kanal. Wout verspricht die ewige Treue und hat für die Ewigkeit, also so wurde es sehr wie sagt man da, pathetisch fast schon, dargestellt. Also bis zum Ende seiner Karriere bleibt er definitiv bei Wismar Liesebike oder wer weiß, wie sie dann am Ende der Karriere von Wout heißen.
Ja, ich habe es auch mitbekommen. Novum gab es im Radsport so noch nie. Wir hatten ja erstmal in der letzten Folge beide, ja, wir fanden es sehr, sehr schade, dass er durch diesen Sturz die Saison beenden muss und natürlich auch die Vuelta. Er war drauf und dran, Sprint und Bergwertung und die beiden Trikots mit nach Hause zu nehmen. Von daher erstmal gute Besserung. Aber ja, da würde ich gerne mal ein Mäuschen spielen, was die Vertragsdetails dort sind. Und ich finde es krass. Also auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich es irgendwie cool, weil es sowas eben noch nicht gab. Und wenn es irgendwie für beide Seiten passt, auch diesen Vertrauensvorschuss, richtig, richtig gut. Und da bin ich auch wieder so ein bisschen aus dieser Fußballfansicht, wenn jetzt irgendwie ja mein Lieblingsfahrer oder mein Lieblingsspieler einen lebenslangen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschreiben würde, würde ich mir auch so denken, boah, was für ein geiler Typ so. Da würde ich das voll feiern. Im Radsport gibt es halt so diese Team-Fan-Kultur nicht. Von daher finde ich es trotzdem mega, dass die es gemacht haben. Aber gleichzeitig ist auch so ein bisschen der Rick in mir, der so sich sträubt vor, wie sagt man so, vor Verbindlichkeiten, der sträubt sich da so ein bisschen auch, weil von Wout-Seite denke ich mir so, okay, krass, weil ihr habt halt schon Jonas Vingegaard im Team und wenn du mal oder in einem anderen Team wäre er wirklich alleiniger Kapitän und mit Vingegaard bei der Tour wird halt wahrscheinlich oft das grüne Trikot oder sowas nicht das Thema für ihn sein, mal ein Etappensieg, aber da wird halt immer der Helfer bei der Tour sein, wo ich mir auch hätte vorstellen können, wenn der zum Beispiel zu einem belgischen Team geht, bei Quickstep oder so, da ist halt wirklich der Kapitän im Tourteam. Klar, da ist ein Evenepoel auch, aber ja, oder zu Lotto Soudal oder so, da wäre Wout van Aert ja so der absolute König. Und auch aus der Teamsicht, also das wird ja sicherlich ein gut dotierter Vertrag sein. Und der Radsport ist ja schnelllebig. Also Wout van Aert ist natürlich echt schon eine Legende, aber wenn man auch an so einen Peter Sagan am Ende seiner Karriere denkt, weiß ich nicht, wenn du dem zig Millionen im Jahr zahlst und gutes Beispiel vielleicht ein Chris Froome, der gerade nicht so viel auf die Kette kriegt sportlich, obwohl ich ihn sehr mag, aber ich glaube, wenn du da Teambesitzer bist und dem halt jeden Monat den Paycheck überweist, dann ärgert man sich da schon ein bisschen. Von daher, von beiden Seiten gibt es irgendwie Risiko, auf der anderen Seite auch richtig cool und auf der anderen Seite weiß man ja auch immer nicht, was da genau für Details drinstehen, woran was gekoppelt ist, ob es ein Bonussystem gibt, wie das Grundgehalt aussieht. Und das kommt auch nochmal dazu, ist so ein Vertrag dann wirklich verbindlich oder wird der vielleicht dann in 3 Jahren doch irgendwie auf Krampf aufgebrochen?
Ja, aber es hat mich sehr amüsiert, weil es total zu dem gepasst hat, was du letzte Woche in unserer verlorenen Folge gesagt hast, dass Wout halt so ein Fahrer ist, der dir irgendwie sehr sympathisch ist, weil er so unaufgeregt ist mit Frau und Familie und in Belgien wohnt. Wir haben sogar noch gegoogelt, Herrenthal wohnt er. Und da passt es einfach so absolut ins Bild, dass der halt sagt, ja, ich will gar nicht mehr hier mit Verträgen rumeiern und irgendwie mein Riders Agent auf den größten Vertrag ansetzen, sondern ich will einfach da unterschreiben, wo ich mich wohlfühle und das für den Rest meiner Karriere. Also es passt irgendwie genau zu dem, was du letzte Woche so über ihn gesagt hast. Bedient absolut das Bild des Fahrers, was er so nach außen verkörpert, finde ich.
Ja, ich finde ihn einfach sehr, sehr humble und wie gesagt, er wird auch sicherlich sehr, sehr gut verdienen. Aber das ist eh so eine Frage, die ich mir oft stelle bei so wirklich Leuten, die so super reich sind, wenn du irgendwann gewisse Form von Millionenvertrag pro Jahr erreicht hast, das ist sicherlich geil, sich vielleicht irgendwie mal dann das erste Haus zu kaufen oder so, aber ich bin so jemand, also ich sehe es zum Beispiel jetzt auch bei dem Hausboot, ich finde es geil, dass ich das habe, aber es sind natürlich schon Verbindlichkeiten, um die man sich kümmern muss. Und da sind nochmal nervige Aufgaben dabei. Und das stelle ich mir so vor, also wahrscheinlich, wenn du super reich bist, dann hast du sicherlich einfach jemanden, der dich darum kümmert, um die ganze Administration und so. Aber ich denke mir irgendwann so, wenn du irgendwann 4 Häuser hast und 6 Autos, das wird ja nicht geiler. Also es wird ja, die Masse macht's ja nicht. Also das wäre ein Albtraum für mich. So, umso weniger ich habe, umso besser. Und ich glaube, dafür steht Wout auch so. Der denkt sich einfach, ich will in Hamburg, ich will in Belgien wohnen. Ich will meine Familie um mich haben. Ich will Radrennen gewinnen, ich will gut Radfahren. Und so, ich unterschreibe jetzt hier einen Vertrag auf Lebenszeit. Mich juckt gar nicht, wo ich in 2 oder 3 Jahren bin. Ich will einfach Rennrad fahren und Rennen gewinnen. Und beim Team Jumbo-Visma weiß er auch, dass er da ein sehr, sehr professionelles Umfeld hat, wo er das wahrscheinlich immer bestmöglich machen kann.
Aber auch witzig, weil ich gerade gesagt habe, ja, Riders Agent. Stell mal vor, du bist ja Riders Agent, du hast diesen Vertrag jetzt ausgehandelt und kriegst jetzt fest, bis der seine Karriere beendet, jedes Jahr deine 5-10%.
Ja, das ist schon eigentlich auch,
also der hat jetzt, klar, der muss vielleicht noch hier mal was regeln und da mal was regeln, aber ich habe das Gefühl, da ist jetzt Wout wahrscheinlich auch nicht der Fahrer, der da, keine Ahnung, weiße Rosen im Tourbus will. Aber das ist eigentlich ein guter Deal.
Also ich finde es vor allen Dingen auch aus der Perspektive interessant, dass er ja Red Bull-Athlet ist und Red Bull einsteigt in den Sport und er so sich damit ja eigentlich alle Türen verschließt, zu Red Bull Borans Groß zu gehen. Was ja, weil eigentlich hätte man ja eher gedacht, jetzt wo Red Bull als Sponsor kommt, werden so Red Bull-Athleten wie Tom Pidcock oder Wout van Aert auf lange Zeit zu dem Team gehen. Und das ist natürlich schon ein sehr interessanter Move, dann einen Vertrag auf Lebenszeit zu unterschreiben und sich diese Option und diese Tür zu schließen.
Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ja, vielleicht auch deshalb der Move von Visma Liesebike direkt. Gab's ja noch nie.
Kann sein.
Aber eröffnet ganz neue Formen der Vertragsunterzeichnung im Radsport.
Und wir hatten in der letzten Folge auch, die wir nicht veröffentlichen konnten, über das Transferkarussell geredet, was sich dieses Jahr noch nicht so richtig wild gedreht hat. Also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall diese Wout van Aert News bis jetzt der größte Clou oder die größte News. Ich weiß gar nicht mehr, was wir genau letzte Folge gesagt hatten, aber wir waren uns ja schon einig, dass irgendwie dieses Jahr transfermäßig noch nicht so richtig viel los war.
Ja, das stimmt. Jetzt geht es natürlich irgendwie langsam los, dass Transfers und auch neue Fahrer vorgestellt werden, die in die großen Teams gehen oder in die kleinen Teams auch. Und Jonas Rutsch geht jetzt von IF zu Intermarché Vanti. Und was mich auch... Was?
Nichts.
Warum lachst du?
Das ist eine riesen Transfer-News natürlich.
Ja, ich meine, bei der EM war er, sage ich mal, in einer ganz guten Spitzengruppe.
Das stimmt, da ist er sehr gut gefahren.
Und dann am Ende...
Konnte halt nicht so gut mitführen, als dann Van der Poel und Petersen kamen. Da war ein bisschen
ja, genau, es war so eine coole Gruppe. Ich habe mich natürlich total gefreut, weil Arthur Kluckers, der fährt für Tudor, ein Luxemburger, mit dem ich auch schon ein paar Mal im Trainingslager war, dass der in der Gruppe geendet ist. Und der ist super stark gefahren und hat ja auch im Endeffekt die Gruppe eigentlich mit initiiert oder war eigentlich so der Hauptgrund, dass diese Gruppe entstanden ist mit immer wieder... Da fand ich, hat sich auch Luxemburg mega gut präsentiert. Erst die Attacke von ihm, dann attackiert Alex Kirsch, dann attackiert wieder Kluckers und am Ende steht dann die Gruppe und Mathieu van der Poel bridge dahin. Und dann natürlich auch eine Gruppe, wo man sagen würde, sonst bei den meisten belgischen Rennen kommen die auf jeden Fall zusammen zum Ziel. Aber man hat dann natürlich auch gesehen, dass gerade Jonas und Arthur es dann schon auch aufgestellt hat.
Ja gut, aber Jonas war ja von Anfang an auch vorne, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Super, super starkes Rennen gefahren und also ich hatte jetzt nur gelacht, weil ich meinte so die Big News, also ach sowas so wie Van Aert oder sowas wie Evenepoel wechselt irgendwo hin.
Ja, aber
so.
Ich hatte auch das Gefühl, dass generell...
So, Jonas Rutsch ist ein super guter Fahrer, das ist so ein, für mich so ein ganz normaler Transfer, also der ist jetzt Profi geworden vor 3-4 Jahren, war jetzt lange bei IF und jetzt macht er mal einen Teamwechsel, was auch wahrscheinlich in seiner Karriere, der ist ja auch erst 26, total Sinn macht, mal einen neuen Impuls zu setzen. Und wahrscheinlich ist auch das Team Vanti für ihn ein Team, wo er, ja, gibt es jetzt auch nicht hunderte von Starfahrern da. Also das macht ja schon Sinn, ihn für ihn persönlich dort auf Ergebnisse zu fahren. Für mich ist ein super Beispiel Georg Zimmermann da, der ja da auch oft seine Freiheiten bekommt. Also für ihn macht der Sinn, der Transfer total Sinn. Ich meinte nur sozusagen, wo ich halt meinte, das Transferkarussell dreht sich noch nicht so, dass jetzt irgendwie die großen Stars hin und her wechseln. Okay. Das meinte ich einfach nur.
Ja, und ich dachte eher so, bisher hat man ja kaum was gehört. Und jetzt merkt man schon so, dass die Schlagzahl sich erhöht, dass man Signings hat und dass man Teamwechsel hat. SD-Works hat jetzt auch Skylar Schneider unter Vertrag genommen. Skylar ist ja damals schon für Bowles gefahren, also als SD-Works noch Bowles hieß, Bowles Dolman, und war jetzt dazwischen ja bei Legions of LA und jetzt am Ende bei Miami Blazers, meine ich. Und kommt jetzt wieder fürs Rennenfahren nach Europa. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da noch sehen. Und
ja, interessanter
unabhängig von Team-News, aber generelle News, wir haben ja vor ein paar Wochen über Paulines Wechsel wieder in den Straßenradsport gesprochen, das Ende ihrer Mountainbike-Karriere. Und der Wechsel kommt schneller als gedacht, denn sie fährt für Frankreich die WM in Zürich.
Ja, das macht auch Sinn. Ich meine, es ist ja wirklich ein Bergparcours und der kommt ihr entgegen. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie da fahren wird. Aber bevor wir zur WM kommen, wir waren ja gerade schon mal thematisch einmal kurz bei der EM. Lass uns gerne darüber reden, weil ich habe es dann bei meinen Eltern zu Hause, ich habe es zusammen mit meinem Papa geschaut und war ja dann, gerade das Finale war ja dann schon sehr kontrolliert und es war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, fand ich, wie Italien das Zepter in die Hand genommen hat. Und ich bin dann immer so, wenn jemand, also logisch gesehen denke ich mir immer, wenn du einen Sprint von vorne anfährst, musst du halt wirklich schon doppelt so stark sein wie die anderen, damit das klappt in der heutigen Zeit. Und man hat ja dann auch bei Italien gesehen, dass es halt grandios gescheitert ist, leider. Aber mein Herz schlägt dann schon immer für das Team, die so das Zepter in die Hand nehmen. Und das ist ja, also ich finde so, die italienische Nationalmannschaft ist so das Paradebeispiel einer Nationalmannschaft. Die kriegen es immer so krass hin, sich füreinander aufzuopfern. Und die kriegen auch so eine Hierarchie hin, dass man sagt wirklich, Fahrer XY ist der Kapitän. Und alle ordnen sich unter. Und die fahren immer so teammäßig so gut zusammen. Und das imponiert mir einfach sehr. Von daher hatten sie ja auch mit Jonathan Milan, fand ich so, den großen Favoriten. Also der hat ja wirklich die Sprints dominiert. Aber genau wie in Hamburg, können wir auch gleich nochmal drüber reden, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Milan, der ist halt wirklich vom Sprint her doppelt so stark wie alle anderen, aber er erinnert mich so ein bisschen an André Greipel zu seiner Hochzeit. Da wusste man auch, der ist mit Abstand der Stärkste, aber André war ja jetzt auch nicht dafür bekannt, die Ellbogen so übertrieben krass auszufahren und sich irgendwie in Lücken reinzuboxen, wo keine Lücken sind. Und ich finde, das hat man auch jetzt sowohl bei den Zeit Classics als auch in dem Sprint bei der EM gesehen, dass er, wenn er einmal so in den Trubel reinkommt, Milan, dann fällt es ihm schon schwer, da rauszukommen. Wenn er dann einmal frei ist und einfach losfährt, ist er mit Abstand der Schnellste. Aber ja, wenn er einmal in so eine Situation kommt, wo er eingebaut ist, kann natürlich immer passieren. Das Ganze ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Aber ich habe ihm das irgendwie, ich habe den EM-Titel Italien und ihm gegönnt, weil die halt das Rennen so in die Hand genommen haben und ich fand, sehr, sehr gut gefahren sind. Von daher hat mich das echt für ihn geärgert, dass er da auf den letzten Kilometer so zwei, dreimal eine falsche Entscheidung getroffen hat und dann wirklich nicht mal Teil des Sprints so richtig war.
Ja, ich war auch, ich muss zugeben, ich war auch ziemlich platt an dem Wochenende und bin dann, ich habe mir das Männerrennen angeschaut und bin dann auf den letzten 5 Kilometer mich eingeschlafen. und dann war ich einfach so, bin aufgewacht und dachte mir, okay, ja, Milan hat auf jeden Fall gewonnen. Und dann gucke ich so bei Pro Cycling Stats rein und denke mir so, was war denn da los?
Nicht mal Top 10, genau.
Also Scheiße. Da, ich war wirklich krass, krass überrascht und das hat mir dann auch wieder gezeigt, ja, ein Sprint ist dann halt trotzdem irgendwie manchmal nicht ganz so vorhersehbar, auch wenn man immer wieder sagt, ah ja, der Top-Sprinter gewinnt. Bei den Frauen dagegen ganz anders, der Guess von ungefähr jedem, Lorena Wiebes, holt sich auch den Sieg und das, obwohl man ja sagen muss, dass die Niederlande beim Lead-Out schon so ein bisschen sich verpokert hat, sie relativ früh alleine ist und dann aber trotzdem eben zeigt, dass sie die stärkste Sprinterin ist und das Ding halt auch alleine wuppt.
Ja, da haben wir uns auch beide gefreut. Wir sind ja beide Lorena Wiebes-Fans, schon öfter gesagt. Von daher, das hat mich sehr gefreut und genau bei den Männern war es Tim Merlier, der den Sprint gewonnen hat. Sehr souveränen Sprint gefahren. Olaf Koy kam zwar nochmal sehr auf am Ende, es ist echt nochmal knapp geworden, aber wirklich einen sehr, sehr starken Sprint von mir hier gefahren. Und ich fand es total krass zum Beispiel. Ich meine, auf der einen Seite macht das einen Sprinter natürlich auch aus, aber Du wirst es dann leider nicht gesehen haben, weil du geschlafen hast, aber relativ zeitnah nach dem Zielanlauf war so der erste Fahrer, der interviewt wurde auf Eurosport, Jasper Philipsen. Und der ist ja Vierter geworden. Und ich glaube, der wäre sogar, Mattis Mikkels ist Dritter geworden. Und Philipsen wäre Dritter geworden, wenn er einen Tigersprung gemacht hat oder gemacht hätte. Aber der hat sozusagen schon 2-3 Meter vor der Linie eigentlich aufgehört, weil er gesehen hat, okay, ich gewinne nicht und Mellier gewinnt, sozusagen der direkte Kontrahent oder Teamkollege von Belgien. Und ich glaube, dann hatte er schon die Schnauze voll und hat nicht mal mehr einen Tigersprung gemacht, hat sich dann auf der Linie noch, sag ich mal, die Bronzemedaille nehmen lassen von Mattis Mikkels. Und bei dem Interview war das halt so krass, wie er hat nur über sich geredet. Er hat nicht in einem Wort irgendwie gesagt, ja, ich freue mich für Mellier oder Gold ist in Belgien. Er war wirklich so, ja, die haben ihn gefragt und bei ihnen hat es ja nicht geklappt, aber Belgien hat ja trotzdem Gold geholt. Wie finden Sie das? Und dann meinte er einfach nur so, ja, ich hatte heute nicht die besten Beine, aber so ist Radsport. Und dann haben die 3 Fragen nochmal so in die Richtung gestellt und er hat immer nur gesagt so, naja, so ist Radsport, ich hatte heute nicht meinen besten Tag. Und hat so nicht mal mit einem Satz lobend irgendwie gesagt, aber Mellier hat den besten Sprint gefahren, hat verdient gewonnen oder so. Sondern du hast so richtig gesehen, das fuckt ihn richtig ab.
Ja, das finde ich immer irgendwie ganz komisch, weil das ja auch so ein bisschen zu Professionalität gehört. Also das finde ich nämlich immer so eindrücklich bei den Formel-1-Fahrern. Ich weiß nicht, beim vorvorletzten Rennen, wo Piastri sozusagen gewinnen sollte und das Team Lando Norris gebeten hat, ihn vorbeizulassen, was ihm ja am Ende der Saison vielleicht sogar den Titel kosten kann, also die Punkte, die er da verloren hat. Und trotzdem gibt er am Ende ein Interview, absolut professionell, beglückwünscht seinen Teamkollegen, sagt, dass das halt die Entscheidung vom Team ist. Und einfach, da denke ich mir so, okay, das ist professioneller Sport. Und dann, finde ich, sieht das manchmal im Radsport so ein bisschen so amateurhaft aus, wenn dann solche Interviews gegeben werden.
Es ist halt, es hat mich wirklich, also Belgien hat natürlich einfach ein Luxusproblem. Ich weiß auch noch die WM damals in Australien, wo Evenepoel gewinnt. Da war es ja auch so, dass Van Aert halt reinkommt und so allen vom Team die Hand gibt, außer Evenepoel, das weiß ich auch noch. Das war, wurde auch so gemerkt, dass okay, das gönnt er dem jetzt gerade gar nicht. Und ich finde, das ist ja auch menschlich. Man muss ja nicht immer jedem alles gönnen und man hat halt auch die Fahrerinnen und Fahrer, mit denen man vielleicht nicht so gut kann. Aber wie du schon sagst, also gerade, ich finde, Sprinter müssen auf der einen Seite natürlich so ein bisschen egoistisch sein. Das gehört dazu, erfolgreich zu sein, gerade im Sprint. Aber auf der anderen Seite, ja, kam Jasper für mich so ein bisschen wie so ein bockiges Kind darüber. Und dann denke ich mir halt auch so, ey, Leute, wie du sagst, Profi sein. Und auch wenn man es vielleicht in dem Moment nicht fühlt, auch so, ich denke mir nochmal aus Imagegründen, kann man doch trotzdem auch irgendwie dann sagen so, okay, ich muss jetzt hier ein fairer Verlierer sein und sagen, ey, der war halt besser, ich akzeptiere das, Glückwunsch, Hauptsache der Titel bleibt in Belgien, dann hat er ja auch bei allen Mellier-Fans noch Pluspunkte so.
Genau, also ich denke mir auch, du bist ja auch irgendwie so deine eigene Marke und repräsentierst dich ja in einem Interview. Das ist so der Eindruck, den sonst sehen dich die Zuschauer nur auf dem Fahrrad, sehen wenig von deiner Persönlichkeit. Aber ja, wir haben ja schon über Philipsens Auftritt bei der Netflix-Doku über die Tour gesprochen, dass er sich da jetzt auch nicht unbedingt super gut und sympathisch verkauft.
Genau, und deswegen habe ich das auch nochmal erwähnt, weil es hat so ein bisschen in das Netflix-Bild gepasst. Und ich habe es ja, glaube ich, schon mal im Podcast auch gesagt, dass ich mit Jasper immer persönlich sehr gut klargekommen bin und ihn immer sehr sympathisch fand. Und jetzt irgendwie, ja, das Bild, was man in der Öffentlichkeit von ihm, was einem da präsentiert wird, das irgendwie dazu gar nicht passt. Sehr, sehr interessant. Aber gut, lass uns gerne noch einmal so ein bisschen über die deutsche Ausbeute bei der EM sprechen.
Warte, eins will ich noch kurz sagen.
Ja?
Zu Fahrern aus Belgien. Ich war ja am Wochenende in Belgien und wir sind auch außerhalb von Brüssel Rad gefahren. Und dann fahren wir an einem Haus vorbei und ich denke mir nur so, boah krass, da wohnt ja so ein richtiger Remco-Hardcore-Fan, weil so wirklich riesig, also wahrscheinlich so 2 Meter hoch, REV auf dem, in Weltmeisterfarben, REV auf dem Haus gemalt war. Und dann sagt mir George, der da lebt halt so, ja, das ist sein Haus. Und dann dachte ich mir so, boah krass, wie unangenehm. Also, ich meine, der lebt da, glaube ich, in dem Ort, in dem er auch geboren ist. Und da gibt es auch direkt irgendwie 3 Häuser weiter. Ist dann auch so eine Bar, wo dann auch so ein Riesenbild von ihm drauf gemalt ist. Und auch ganz viele Häuser in dem Bereich sind irgendwie mit Remco vollgemalt. Und es gibt da so einen Remco-Evenepoel-Radweg. Aber da dachte ich mir so, aufs eigene Haus die Initialen in Weltmeisterfarben, das ist schon ein bisschen drüber. Also
schön doll.
Das fand ich aber, sehr.
Ja, aber das ist aber ich glaube, das ist so, ich finde immer aus der Ferne, so gut kenne ich Remco nicht, also es wundert mich jetzt nicht, wenn ich das höre, muss ich sagen, aber auf der anderen Seite, der Junge ist halt Doppel-Olympiasieger geworden. Ich glaube, es ist dann wirklich, wirklich auch schwer, irgendwie die Bodenhaftung zu halten, wenn du so fucking gut in dem bist. So.
Ja, aber es gibt ja...
Und vielleicht hast du auch da mal falsche Berater oder keine Ahnung was, aber also ich weiß, was du meinst. Also ich finde ein gutes Beispiel da ist, dass ich jetzt, ich bringe ja bald mit Wisen meine eigene oder meine erste Kollektion raus. Und das Allerwichtigste für mich war, dass da nirgendwo mein Name draufsteht. So, das war immer so überall, ja, dann können wir da noch Rick oder so hinschreiben. Dann sag ich so, nein. So, ich finde es richtig strange, wenn mein Name irgendwo da draufsteht. Wir können irgendwie uns ein Logo ausdenken und das irgendwo draufdrucken. Das finde ich ganz sympathisch. Das ist so Understatement. Aber ich will nirgendwo jemals eine Rick Zabel Edition oder die Rick Zabel Limited irgendwas. Das ist, finde ich, super strange.
Ja, und ich finde halt gerade, also deine... so groß deine Initialen auf dem Haus haben, das ist halt schon fast so Wandtattoo-Vibes auf der Häuserfassade. Also das hat ja nicht mal was mit, das hat ja nicht mal was mit Bodenhaftung zu tun, sondern auch irgendwie mit schlechtem Geschmack. Also
ja, gut, das
ich fand es einfach wirklich so ja, gut, unangenehm drüber.
Ah, ey, aber als du schon angesprochen hast, ich habe schon geahnt, so das ist sein ja. Haus. Ey, krass.
Ja. Aber ja, deutsche
Ausbildung. Ja, und da sind wir wieder bei Wout. Ich glaube, Wout wird das nicht machen.
Ja, genau, das glaube ich nämlich auch nicht. Der würde nur Eternity vorne drauf schreiben. Wenn wir zur deutschen Ausbeute, wir haben ja gerade schon gesagt, Rutsch, mega starkes Rennen gefahren. Ich fand aber auch Steimle, also fand ich auch krass. Der war gefühlt eigentlich immer in der ersten oder zweiten Reihe. Hat versucht, das Tempo rauszunehmen, als Jonas vorne in der Spitzengruppe war. Hat dann aber davor auch einfach ultra viele Lücken zugefahren, ist selber in die Attacke gegangen. Also der hat mich auch sehr überzeugt, muss ich sagen. Ist ein gutes Rennen gefahren.
Voll.
Bei den Frauen, ich fand das Frauenrennen im Allgemeinen, muss ich sagen, es war so ein bisschen das Gegenteil von der Frauen-Tour de France. Es war ultra langweilig. Also ich habe das Gefühl, also Niederlande war halt irgendwie happy mit einem Sprint. Italien war halt irgendwie happy mit einem Sprint. Deutschland hat richtig viel versucht, vor allem, glaube ich, für Lilly, aber auch Franzi, mega gutes Rennen gefahren. Es hat dann halt doch nicht funktioniert, das irgendwie schwer genug zu machen, um einen Sprint zu umgehen. Aber das hat das Rennen halt irgendwie sehr passiv gemacht, von außen. Und dementsprechend, ja, finde ich trotzdem, war es ein gutes Rennen. Aber natürlich jetzt podiumstechnisch dann nichts drin für Deutschland da.
Naja, stimmt nicht. Also bei den Hauptkategorien, so will ich es mal nennen, also bei den Männern, bei den Frauen nicht.
Genau, also das war jetzt nur,
aber,
genau das.
Genau, wir haben Silber bei den U23 Männern geholt, ne? Niklas Behrens, der ist ja ein brutal gutes Rennen gefahren. Ich glaube, den haben wir noch nie erwähnt im Podcast, von daher wird es allerhöchste Zeit. Ist ja auch der deutsche U23-Meister. Dementsprechend, der da neben so jemand wie Tim Thorn Teutenberg, können wir uns da aus noch einer richtig guten oder noch einem richtig guten jungen Talent, was der in der Little Track Schmiede hochkommt, freuen. Kommt ja auch aus Bremen. Ich glaube auch, also man muss natürlich, ach genau, über die Mixed-Staffel habe ich doch letzte Folge richtig
abgeredet. Das wollte ich gerade sagen.
Da haben wir noch gar nicht
drüber geredet. Dein Lieblingsthema, Mixed Relay, da gab es eine Medaille für Deutschland, und zwar eine Silbermedaille.
Ja, da bleibe ich dabei. Die Disziplin, so schön sie, also im Buch macht diese Disziplin sehr, sehr viel Sinn, aus Gleichberechtigungsgründen. Gerade wir, unser Podcast heißt Parallelwelten, weil wir deine Frauensicht deine Sicht auf den Frauenradsport, du als Frauenradsport-Expertin, ich bin eher bei Männerradsport, das kombinieren wir hier so schön. Deswegen heißt der Podcast der Parallelwelten auch. Und deswegen müssten wir eigentlich beiden die größten Fans vom Mixed Relay sein. Du bist das auch. Ich tue mich da echt immer schwer mit. Gerade so wie jetzt, wenn bei dieser EM, wenn nur 6 Nationen dran teilnehmen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder so typisch Radsport irgendwie so ein bisschen. Weil zum Beispiel mittlerweile die Mixed Relay im Triathlon, das ist so mit einer der beliebtesten Disziplinen und voll umkämpft und ja auch super interessant anzuschauen, macht ja richtig Spaß. Ein super spannendes Rennen. Und beim Radsport ist halt irgendwie so, ja, es läuft halt so nebenher.
Also, genau, das regt mich auf. Es regt mich so auf, weil es könnte so eine coole Disziplin sein, wenn alle sie ernst nehmen würden. Und das ist
dann
ja selbst
dir mal
für
an die eigene
also
Nase, ne?
selbst so wie Deutschland, die dann Silber da holen, Italien gewinnt Gold, Belgien Bronze. Also selbst wie Deutschland, die ja wirklich ein super starkes Rennen abliefern und ganz knapp die Goldmedaille nicht holen, sondern Silber. Ich finde, diese Silbermedaille wird halt krass geschmälert, wenn nur 6 Nationen dran teilnehmen. Da kann jetzt Deutschland erstmal nichts für. Aber wenn halt nur 6 Nationen dran teilnehmen und die anderen 3 Nationen, die nicht auf dem Podium stehen, sind noch irgendwie, was war es, Ukraine und Bulgarien und Polen. Obwohl Polen eine gute Radsportnation ist, aber dann, da weiß man ja schon vorher, dass da bei dem Wettkampf Belgien, Italien und Deutschland die Medaillen holen, wenn da nichts schief läuft. Und das finde ich halt irgendwie so schade, gerade wenn man dann liest, Frankreich nimmt nicht teil, England nimmt nicht teil, also Holland hat nicht dran teilgenommen, dann nicht mehr so, oder Niederlande, dann ich mir so, ey, warum denn nicht? Alter, das ist doch voll die gute Disziplin. Nehmt da mal teil. Und das fand ich einfach schade. Vielleicht haben die sich jetzt alle für die WM aufgespart, aber ja, also mir als Sportler fällt es dann einfach irgendwie schwer, so eine Disziplin ernst zu nehmen, wenn halt schon von vornherein 50% der Starterinnen und Starter eine Medaille bekommen, weil das macht so obsolet irgendwie.
Ja, da gebe ich dir recht. Also da kann man auf jeden Fall noch nachbessern. Und ansonsten, wie du auch sagtest, das Format an sich ist richtig cool und ist eben auch der Inbegriff von Gleichberechtigung im Radsport. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass halt auch super viel Spaß macht. Einfach mal zu sagen, wir haben nicht so am einen Tag das Männerrennen und am einen Tag das Frauenrennen, sondern man hat wirklich, man guckt sich zusammen die Strecke an und steht natürlich dann auch Männer und Frauen zusammen auf dem Podium und es ist so ein bisschen, es hat so ein verbindendes Element, was eigentlich sehr viel Spaß macht. Und
ja, und es ist halt auch die einzige Disziplin, wo Deutschland noch eine Medaille holt.
Nein, das ist falsch. Wir haben ja, wie gesagt, mit Behrens noch eine Silbermedaille im Straßenrennen geholt und auch im Zeitfahren in der U23 mit Antonia Niedermayer eine Silbermedaille. Also am Ende gehen 3 Silbermedaillen nach Deutschland in der EM.
Nee, das ist auch sehr gut. Und das war mir neu. Ich glaube, in welcher Kategorie fährt Paul Fietzke? Junioren, ne?
Ja.
Das heißt, es gibt auch eine Junioren- und Juniorinnen Mixstaffel, die haben nämlich auch Silber geholt. Und das war mir neu und das finde ich zum Beispiel auch sehr cool, dass es das gibt.
Ja, weil da ist, das ist dann so ein bisschen, kann man das sagen, frühkindliche Erziehung. Und ja, das finde ich auch sehr gut, ja.
Nee, das ist sehr gut. Ansonsten, über das Frauenrennen hast du schon gesprochen. Wir haben halt nicht die Sprinterin, die dann da die Medaille holen kann. Und wir haben, glaube ich, aus den Möglichkeiten, die unsere deutschen Fahrerinnen da hatten, alles gemacht, aktiv gefahren, alles probiert. Ähnlich war es ja im Straßenrennen. Und das ist halt, also das finde ich halt schon einfach so eine interessante Beobachtung, weil dieser Parcours wäre ja vor 10 Jahren mit einem André Greipel, mit einem Marcel Kittel, mit einem John Degenkolb, da hätten wir gesagt, boah geil, wer gewinnt denn den Titel hier so ungefähr? Das wäre ja so ein Parcours für die deutsche Nationalmannschaft gewesen. Und es ist halt voll interessant zu sehen, dass wir, Max Walscheid war der Kapitän im Straßenrennen, der ist dann 12. geworden, wenn ich es richtig gesehen habe. Max sicherlich auch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, weil er auch sicherlich an einem guten Tag auch mal aufs Podium sprinten kann in so einem Sprint. Und Top 10 sicher. Von daher, dass er das verpasst hat, war sicherlich ein bisschen bitter. Aber ja, ist halt nicht schon krass, dass wir da nicht zu den Favoriten gehören auf so einem Parcours. Dass wir da irgendwie sowohl im Frauen- als auch im Männerrennen nicht mehr den Top-Sprinter haben. Und jetzt haben wir ja schon irgendwie in Hamburg auch drüber geredet, über die Cyclassics. Kann man ja auch noch 2-3 Worte zu verlieren. Da war es ja auch schon so, dass es so der letzte World Tour Klassiker ist, wo ein großer Sprint ankommt. Und ich habe letzte Woche auch schon eine Lanze dafür gebrochen, dass Hamburg schwerer ist in der Realität, als es auf dem Papier aussieht. Was man ja auch gesehen hat, dadurch, dass Phil Bauhaus und Pascal Ackermann nicht im Finale dabei waren in Hamburg. Und der beste Deutsche in Hamburg war Nikias Arndt, 17. Also, dass man auf so einer EM und in Hamburg bei dem deutschen Mölto-Klassiker keinen deutschen Fahrer in den ersten 10 hat, boah, ey, das finde ich immer, das finde ich einfach so schade, weil irgendwie sind wir doch besser.
Ja, und ich fand auch, wenn wir über schwer oder nicht schwer von den Cyclassics in Hamburg gesprochen haben, dann muss man ja auch sagen, dass ich finde, dass eigentlich für Belgien es ein sehr enttäuschendes Rennen war irgendwie.
Bei der
EM.
In Cyclassics? Nee. Ach, bei der EM.
Also ich fand die EM, fand ich, wenn du dir überlegst, was für krasse Frühjahrsklassiker es gibt in der Region. Und dann,
ach so, das war also den Parcours.
Ja, genau, und dann
du?
Hat man ein EM-Rennen und denkt sich so, ja, ist irgendwie nicht leicht genug und irgendwie nicht schwer genug und irgendwie so ein bisschen lame.
War so ein Mittelding, ja, genau. Ne? Also ich glaube auch, die hatten sich ausgemalt, dass es so wirklich so ein richtiges Katz und Maus wird zwischen die Favoriten attackieren und vielleicht schaffen sie es und vielleicht kommen sie aber doch durch. Aber irgendwie war das ja in keinem Rennen so richtig
genau,
der Fall.
Dafür war es irgendwie nicht selektiv genug. Und dann verglichen mit einem WM-Kurs in Leuven zum Beispiel vor 2 Jahren,
ja.
Was halt wirklich ein mega Rennen war, was irgendwie so ein bisschen so hat sich's unter Wert verkauft, fand ich. Da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Aber vielleicht ja, hat man das so ein bisschen unter- beziehungsweise überschätzt. Und was wir natürlich auch noch vergessen haben, wenn du schon die Mixed-Staffel Junioren angesprochen hast und auch Paul Fietzkes Platz, dann haben wir auch noch bei den Mädchen, ich glaube, da kann man noch Mädchen sagen, bei den Juniorinnen, auch noch eine Silbermedaille im Straßenrennen mit Messan Bräutigam. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, aber auch alle.
Finde ich einen sehr witzigen Namen, ja. Übrigens.
Und, aber. Ich überlege gerade, ich glaube, es gibt einen ehemaligen.
Das könnte so ein Legendenname
werden. Es gibt einen ehemaligen Marathonläufer, der Bräutigam heißt, Marcel Bräutigam, glaube ich. Aber.
Ja, aber ich finde den Namen bei einer Frau noch witziger.
Wenn man Bräutigam heißt. Ja.
Ja, finde ich.
Ist genau dein Humor, ne?
Ich würde gerade sagen, ich bin leicht zum Lachen zu bringen. Nee, das fand ich ganz gut. Aber gut, wir haben jetzt über die Cyclassics kurz nochmal geredet, da Olaf Koy gewonnen. Cyclassics, immer eine coole Veranstaltung. Ich war ja auch vor Ort. Wir haben die EM abgehakt. Und man muss auf jeden Fall, finde ich, wenn man schon über all das redet, auch über das große Jedermann-Rennen bei den Cyclassics sprechen. Das war für mich, also ich fand, das war somit das spannendste Rennen, was ich so verfolgt habe die letzten Wochen, Monate und Jahre, kann man schon sagen.
Weil du involviert warst, natürlich.
Nein, Spaß. Ich bin das Jedermann-Rennen gefahren. Hat Bock gemacht. War mal eine Erfahrung, Jedermann-Rennen zu fahren. Das kann ich dir sagen.
Wieder eine Parallele zwischen Stefan Raab und dir. Stefan Raab boxt mit Frauen und du fährst Fahrrad mit Amateuren.
Ich bin ja auch ein Amateur.
Beide werden da verprügelt.
Ich bin, glaube ich, 396. geworden, ja, oder so. Also gleich mal ruhig bleiben.
Da habe ich aber auch
von 11.000 Starterinnen und Starter.
Da habe ich aber tatsächlich auch drüber nachgedacht und dachte mir, egal was man über Stefan Raab sagt und bestimmt, also ich habe auch so ein bisschen Angst vor seiner Rückkehr ins Fernsehen und in den Comedy-Bereich, weil ich einfach denke, sein Humor ist nicht richtig gut gealtert. Also ist alles so ein bisschen trotzdem so Mario Barth-Vibes oft. Aber man muss sagen, er hat trotzdem eigentlich Frauensport und halt im speziellen Frauenboxen eigentlich richtig promoted zum einen, aber eben auch diesen ganzen Dullis den Wind aus den Segeln genommen, die immer so gesagt haben, ja, klar, wenn ich gegen eine Frau boxen würde, ja klar würde ich gewinnen. So. Also deshalb eigentlich hat Stefan Raab damals als Frauensport, ich meine, es ist ja noch nicht mal so lange her, es hat sich ja auch jetzt wieder, guck mal, seit wir den Podcast haben, was sich in unterschiedlichsten Sportarten getan hat im Frauensport.
Ja.
Und wenn man da überlegt, wann war der letzte Kampf, 2015 oder sowas oder 2011 sogar, ich weiß es gar nicht mehr.
Zwischen Raab, ja, und Heimich?
2007? Ja, krass.
Ja, das war 2004 und 2007.
Und damals zu sagen, ich promote das und gebe dem Ganzen eine Bühne, was ich ja schon glaube, dass das auch so ein bisschen sein Hintergedanke war, finde ich eigentlich rückblickend mega gut.
Da gebe ich dir voll recht. Also man kann ja an allem auch immer was Positives und was Negatives finden. Und da sind wir vielleicht beide im Radsport-Podcast jetzt auch nicht die Experten. Da würde ich mir nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich gebe dir total recht. Also das, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist wirklich, da kann man den Hut ziehen. Aber auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass der Humor nicht, also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie doll das für ihn wird, wenn er so seinen Humor auch hat, ob da auch viel Shitstorm und so kommen wird. Aber ich glaube, da gibt's andere Podcasts, die da besser drüber reden können als wir zwei.
Meinst du?
Meine ich.
So Podcasts, in denen Luke Mockridge auftritt zum Beispiel.
Das hast du jetzt gesagt. Okay, wir haben Cyclassics abbehandelt. Wir haben abgehandelt die EM, die Vuelta. Ich glaube, über die Tour Romandie, die brauchen wir nicht mehr sprechen, genauso wie wir auch nicht über Eneco oder Bing Bang oder wie das alles hieß. Bei uns werden nur die Big News wiedergegeben.
Man muss ja sagen, wir haben ja alles besprochen, ist halt nur nie on air gegangen.
So sieht's aus. Also Leute, wenn irgendwas fehlt, dann war es wahrscheinlich in der letzten Folge. Tut uns leid.
Wir können für alle, die denen das fehlt, können wir ja die File von Rick veröffentlichen, wo man ihn mit meinen Sprechpausen hört.
Ich hätte es auch sehr witzig gefunden, wenn sozusagen ich dir meine File geschickt hätte und du hättest nochmal alleine im Podcast aufgenommen und hättest dir immer vorher erst die, du hättest dir vorher immer die Pausen rausschreiben müssen, wie lange ich meine Pause ist. Und dann hättest du das immer nochmal neu füllen müssen.
Ist ja bestimmt so ein richtig flüssiger Podcast geworden und auch so null aufwendig.
Okay, wollen wir noch über die WM reden und dann finito machen oder hast du noch was auf dem Plan?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja live vor Ort. Ich fahre am Samstag nach Zürich mit dem Zug. Die Deutsche Bahn hat mich wieder enttäuscht und hat meine Zugverbindung gestrichen. Habe aber eine Ersatzverbindung gefunden. Das heißt, ich fahre samstags hin, kommentiere sonntags das Zeitfahren und fahre nach dem Zeitfahren wieder zurück. Und das Gleiche mache ich dann nächste Woche für das Straßenrennen. Das heißt, bei mir ist die Vorfreude auf jeden Fall groß. Wir haben ja gerade eben auch schon erwähnt, dass Pauline nach, ich meine 2018 ist sie ihr letztes Straßenrennen gefahren, als ich noch mit ihr bei Canyon SRAM gefahren bin. Von dem her bin ich richtig gespannt nach knapp 6 Jahren Abstinenz von der Straße, aber natürlich ultimativ krassen Leistungen auf dem Mountainbike. Und wir haben ja schon oft über die Fahrer, die eben so ein bisschen Hybrid-Radsport machen, entweder mit Cross oder Mountainbike, dass es sich schon sehr gut auch einfach direkt auf die Straße übertragen lässt. Deshalb bin ich auf jeden Fall gespannt, was das französische Team uns da anbietet. Ja, auch mit einer starken Besetzung, muss man sagen. Und generell freue ich mich natürlich auf das Rennen. Das Zeitfahren, wir haben eigentlich gar nicht über das Zeitfahren bei der EM gesprochen, was ja so ein bisschen komisch war, weil Kopecky, nicht dass sie gewonnen hat, war komisch, sondern dass sie das Straßenrennen nicht gefahren ist. Also bei einer EM im eigenen Land zu sagen, man lässt das Straßenrennen aus, kann ja zum einen bedeuten, dass sie den Fokus absolut auf die WM gelegt hat und da alles versuchen möchte, um ihr Trikot zu verteidigen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Romandie war auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die Form stimmt.
Form stimmt.
Ja.
Ja, finde ich auch. Also fand ich auch interessant, dass Kopecky im Heimatland nicht gefahren ist, weil sie ja auch, also ob sie eine Lorena Wiebes schickt, weiß ich nicht, aber eine Medaille holt sie dem Sprint ja schon im Normalfall. Und aber ich denke auch, wie du sagst, die wird sich auf die WM vorbereiten. Und das wäre auch meine Frage an dich gewesen. Also sicherlich, ich freue mich schon wenn er ganz weit in der Zukunft auf dieses Duell Demi Vollering und Njava Doma und Pauline Ferrand-Prévot jetzt so als neue Kontrahentin damit dabei. Auch sehr cool, aber auch jetzt schon bei der WM. Also auch, da ist ja auch Pauline sicherlich als Olympiasiegerin im Mountainbike und mit der Historie und mit dem, was sie drauf hat, eine der Favoritinnen. Aber auch so, mal zu sehen, wie die abschneidet gegenüber einer Demi Vollering, aber auch, ob eine Lotte Kopecky auf dem Parcours mithalten kann, weil der ist ja schon nicht leicht. Und ich bin sehr gespannt, gerade auf die Straßenrennen. Dasselbe ist ja die Rennen in Kanada. haben wir auch gar nicht drüber geredet, die beiden World Tour Rennen in Kanada waren ja auch noch, wo Michael Matthews Grand Prix Quebec gewinnt und Tadej Pogacar mit einer Wahnsinnsleistung den Grand Prix Montreal. Da hat er sich auch nochmal, glaube ich, seine Favoritenrolle unterstrichen bei der WM. Ich glaube, Pogacar will um alles in der Welt Weltmeister werden dieses Jahr. Hat ja deswegen sogar Olympia ausgelassen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird, glaube ich, eine gute WM in Zürich. Und ich glaube, Zürich, ey, ich war da dieses Jahr im Sommer ja einmal. Boah, schon eine geile Stadt. Schon eine wunderschöne Region. Und ich glaube, gerade wenn es in der Schweiz organisiert wird, ich glaube, das wird eine richtig, richtig schöne WM.
Ja, und also ich habe mich gerade nur gewundert, dass du gesagt hast, du hast Angst, dass es zu schwer wird für Lotte Kopecky, weil im Endeffekt ist sie bei der Romandie eine Bergankunft auf einem Erstkategorie-Anstieg mit Demi Vollering hochgefahren. 10 Kilometer Anstieg mit irgendwie 8% Schnitt. Also ich glaube, die kommt aktuell problemlos eigentlich bergauf.
Aber für mich ist Lotte Kopecky noch so eine Sprinterin, die auf der Bahn steht.
Ja, genau, fährt. Aber das ist ja so das Ding. Ich meine,
ich häng noch in der Vergangenheit.
Ich meine, das Einzige...
Ich bin auch ganz schwer, wenn ich mir einmal eine Meinung gebildet habe, ist es ganz schwer, mich da neu aufzustellen.
Ja, das ist halt das Krasse. Also das Einzige, sie hat dann den Sprint gegen Vollering verloren. Natürlich aber auch nur sehr knapp, aber was ja auch zeigt, dass sie sich gegebenenfalls etwas mehr hat anstrengen müssen auf dem Anstieg auf jeden Fall, aber die kommt aktuell relativ gut bergauf, würde ich mal behaupten.
Ja, der hat ja auch UAE Tour gewonnen mit am Jebel Hafet und so, und also den Berg bin ich ein paar Mal gefahren, also ich kam noch mit 10 Minuten Rückstand hoch, von daher da habe ich auch schon gedacht, wie krass kann die denn berg hochfahren. Also du hast vollkommen recht, aber irgendwie in meinem Kopf ist sie immer noch gegen eine Vollering, natürlich zieht sie den kürzeren Berg hoch, aber du hast die Romandie gerade erwähnt, da hast du natürlich komplett recht. Wird sehr spannend.
Definitiv.
Also aber ich frage mich auch, wie hat Kopecky das gemacht, so gut zu werden berghoch?
Ja, die hat auf jeden Fall nochmal krass abgenommen. Das muss man auf jeden Fall...
Ich glaube, das spielt da keine Rolle.
Beim Bergfahren Gewicht? Nee, ne?
Ist über so gar keine Ahnung von Radsport.
Das ist so... bei uns auch nur Kopfsache, es hat nichts mit dem Gewicht zu tun, dass wir so schlecht bergauf kommen.
Ich sag ja immer, ich weiß, was die gemacht hat. Ich glaube, die hat nämlich das Buch von Jonas Deichmann gelesen und hat sich verinnerlicht, das Limit bist nur du. Egal, ob es berghoch geht oder nicht, du musst es nur wollen.
Stimmt, darüber haben wir auch nicht gesprochen. Der Weltrekord ist gebrochen. Die 120 Triathlons, Ironmans, Entschuldigung, sind absolviert. Hat er gepackt.
Ja, Glückwunsch.
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 Und ich hoffe, er genießt die Ruhe.
Also ich muss halt sagen, alles unter 121 Triathlons in Folge finde ich halt schwach. Also 121 hätte ich gesagt, krass. Aber 120, das war für mich klar, dass er das schafft. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn er noch einen Drangang hätte.
Ja, ich
so als Gag. So, Leute, ich mache noch
mal
einen.
Ich hatte mich halt nur gefragt, ob der am nächsten Tag wirklich einen Ruhetag macht oder ob er sagt so, ja, irgendwie so ein Recovery Ride. Also wie fühlt man sich als Jonas Deichmann, so nach 120 Ironman, sagt man sich dann so, nee, ich mache einfach gar nichts? Oder sagt er einfach so, ja, nee, ich kann gar nicht, ohne, das funktioniert nicht.
Ich glaube, der macht, als Cooldown macht er 240, 70.3er.
Du bist ein Spinner, bist du.
Aber da musst du mich nochmal aufklären. Ich bin ja, vielleicht steige ich ja, so viel kann ich ja schon mal sagen, vielleicht steige ich ja nächstes Jahr so ein bisschen in die Triathlon-Szene ein. Vielleicht probiere ich das ja auch mal aus. Wer weiß.
Muss ich dir dann Schwimmen beibringen?
Ja, Schwimmen sowieso. Also ein Schwimmtrainer ist das allererste, was ich brauche. Aber klär mich mal mit den Distanzen auf. Es gibt 70.3, das ist die Hälfte von einem richtigen Triathlon.
Von einem Ironman, ja.
Und
also von einer langen Distanz.
Von einer langen Distanz. Ich wollte gerade sagen, weil Challenge Rot ist ja kein Ironman, aber ist ja auch genau. Eine lange Distanz. Und dann gibt es noch olympisch.
Ja. Also
was ist olympisch? Was sind die Distanzen?
Eine Langdistanz
da genau?
Sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon hinten drauf. 70.3 ist dementsprechend die Hälfte, also 1,9, 90 Kilometer und 21,1 dann normalerweise Kilometer laufen. Dann,
und warum kommt man dann auf 70.3?
Meilen. Wenn man es in Meilen umrechnet.
Das ist ja richtig bescheuert irgendwie, das habe ich noch nie verstanden.
Also ich meine, es waren die Meilen, die Gesamtmeilen, die man zurücklegt. Und dann gibt's die olympische Distanz. Die olympische Distanz sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Der Hauptunterschied zu den Lang- und Mitteldistanzen ist, dass die typische olympische Distanz eben Windschattenfreigabe hat. Das heißt, es wird nicht im Einzel gefahren, sondern wirklich in der Gruppe. Und deshalb ist gerade im olympischen Triathlon der Radsport so ein bisschen zweitrangiger, weil man eben halt im Feld mitfahren kann und es wirklich dann im Lauf entschieden wird. Ja. Man muss aber natürlich auch schnell genug schwimmen, um in einer guten Radgruppe zum Laufen zu kommen, um überhaupt noch eine Rolle zu spielen im Finale dann.
Ja, guck mal, zum Glück hast du mich aufgeklärt. Also ich wusste es so drei Viertel, wusste ich, aber jetzt weiß ich es nochmal.
Ja, und komplett. Dann gibt es ja jetzt auch noch den T100. Und das ist ja dann, ist ja jetzt eigentlich eine Serie, die sich so ein bisschen als Gegenstück entwickelt hat zum Ironman, die von der PTO entwickelt wurde. Das war eigentlich, also die PTO ist ein bisschen wie die Fahrergewerkschaft, nur im Triathlon, die zum Beispiel sowas wie Mutterschutz eingeführt haben, die eine Rangliste haben, nachdem man dann ein festes Gehalt im Endeffekt bekommt, als Sportler in diesem PTO-Ranking. Korrigiert mich, wenn ich diese Informationen falsch gebe. Und damit sind die Athleten halt ein bisschen unabhängiger von Preisgeldern, Sponsorengeldern und können so ein bisschen freier auch planen, weil sie eben wissen, mit dem PTO-Ranking diesen Jahres haben sie sozusagen ihre finanziellen Mittel fürs nächste Jahr gegebenenfalls schon gestemmt oder haben halt einen guten Support zusätzlich. Und die PTO hat jetzt eben mit der T100 noch eine Wettkampfserie gemacht, die dann, wie der Name sagt, auf insgesamt 100, in dem Fall sind es, meine ich, Kilometer kommt. Und die T100 besteht dann aus, oh, da muss ich jetzt tatsächlich lügen, da irgendwie 18 Kilometer laufen oder 13. Nee, da weiß ich es tatsächlich nicht genau, wie die sich aufteilt.
Weißt du, was mal geil wäre, wenn man mal laufen und schwimmen umdrehen würde?
Du meinst schwimmen am Ende?
Schwimmen am Ende.
Ja, ist halt irgendwie so ein bisschen...
Man läuft zuerst.
So ein bisschen doof, zum einen überhitzt zum Schwimmen zu kommen.
Hier ist ja eine Abkühlung, ist, ja nicht ist das, doch geil, dann springst du rein, ist ja eine Abkühlung, dann macht ja viel mehr Sinn.
Ist ja nicht das
Zack, Digga, direkt Triathlon revolutioniert. Das, warum hat da noch nie jemand drüber nachgedacht?
Normalerweise ist es dann eben auch so, dass du ja auch viele Wettkämpfe hast, wo mit Neoprenanzug geschwommen wird, weil das Wasser zu kalt ist. Und einen Neoprenanzug anzuziehen, verschwitzt, ist sehr unangenehm. Also,
ja, aber ist halt auch mal, also ich sag mal, musst du halt als Profisportlerin und Sportler auch können. Das ist ja also eine kleine Extraübung einfach mal zwischen reingebaut.
Ich habe jetzt
Denk da mal drüber nach. Hätten wir noch,
ich jetzt noch die,
hätten wir noch die Kategorie Radsport verbessern und es wird Triathlon verbessern heißen, dann wäre das mein Vorschlag. Schwimmen und Laufen einfach mal tauschen.
Ich habe jetzt aber auch noch die Gesamtstrecke. Also 2 Kilometer Schwimmen, 80 Radfahren, 18 Laufen. Und ich fände es eher interessant, wenn man sagen würde, man tauscht das Laufen und das Radfahren und wenn man dann einen Feldsprint hätte, gegebenenfalls.
Oh ja, das wäre auch gut. Also sozusagen zusammengefasst ist die PTO so ein bisschen wie die PET in Deutschland.
Die was?
Die PET.
PET-Flaschen oder was?
Richtig, Pfandsystem. Du trinkst was, du trinkst und dann gibst du die Flasche zurück und kriegst wieder Geld zurück. Also eigentlich so ein ähnliches System. Genau. Ja gut, habe ich es verstanden. Perfekt.
Ja.
Und das sind auch so Vorschläge, die kann man nur als zukünftiger BDR-Präsident. Da musst du anders denken. Auch mal um die Ecke rum, weißt du? Du musst auch mal die Instanzen, die schon jahrelang da verwurzelt sind, tief unten drin im Asphalt, da musst du auch mal mit dem Wrecking Ball kommen und auf die Straße hauen, das Haus abreißen. Mal die Regeln, mal ganz neu denken. Mal abreißen.
Also
den Sport,
wir bedanken uns fürs
aufbauen.
Zuhören. Es war sehr schön. Wir überlassen Rick und seine geistigen Ergüsse jetzt dem Hausboot in Hamburg. Und
wählt mich als BDR-Präsident. Wählt mich.
Und wir hören uns hoffentlich zeitnah. Und ich habe eine Backup-Aufnahme gemacht des Tons mit dem iPad. Deshalb hoffe ich, dass dieser Folge nichts im Wege steht und ihr uns endlich mal wieder zu hören bekommt nach 3 Wochen. Danke fürs Warten, danke fürs Zuhören und bis bald.
bis bald, liebe Leute. Wir hören uns in der nächsten Folge und analysieren dann die WM, den letzten größten, großen Höhepunkt des Jahres 2024. Und tut mir einen Gefallen, wenn ihr die WM schaut, denkt mal ein bisschen um die Ecke, wenn ihr es euch anschaut. Was könnte man verändern? Was könnte man besser machen? Tipps einfach mal mir reinschicken. Und ich sag mal so, falls ich BDR-Präsident werden sollte, ich werde es anpacken. Beste Grüße, eure Tanja.
Und falls ihr meinen Kommentar hören möchtet, das war ja bei der Tour so ein bisschen die Frage. Ich glaube, dann braucht ihr einen VPN-Tunnel für Kanada oder USA oder Neuseeland oder UAE oder Japan und dann könntet ihr Anthony McCrossen und mich beim Kommentieren hören. Bei Interesse.
Ja, und wenn ihr auch meinen Tour-Kommentar von Kopenhagen 2021 noch hören wollt, mal vielleicht. Vielleicht will das ja jemand mal machen. Dann kann man das nirgendwo. Dementsprechend hören wir uns.
Ade.